Das ist nämlich gar nicht so einfach und so schnell. Und dadurch, dass wir durch Fast Fashion dieses schnelle Einkaufen trainiert bekommen haben, ist diese Wertschätzung von der Arbeit, die da reinfließt, manchmal gar nicht sichtbar, weil der Lernprozess, eben ein Kleidungsstück erstmal sich auszudenken, zu designen, umzusetzen, also von der Idee ins 2D, ins 3D zu bekommen, ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. So, und auch ein T-Shirt ist nicht einfach so schnell gemacht. Es hat auch verschiedenste Komponenten, die ineinander passen müssen. Und dann muss die Passform gut sein und dann muss es sitzen und so weiter. Und welche Materialitäten benutze ich dafür? Also da geht schon viel Arbeit rein. Nur uns ist abtrainiert worden, diese Wertschätzung für Kleidung zu haben, weil es halt so einfach geht.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Was passiert, wenn man mitten in der Stadt nicht noch einen Laden eröffnet, sondern einen Ort, an dem Zukunft gemacht wird? Das ist das Fabric, das Fashion Future Lab in Hamburg, einem ziemlich besonderen Spot für alle, die Bock auf Mode, Nachhaltigkeit und kreatives Arbeiten haben. Das Fabric ist nicht einfach irgendeine Werkstatt. Es ist ein riesiges Labor für Ideen, Projekte und Menschen, die Mode anders denken. Gefördert von der Hamburger Kreativgesellschaft ist hier Raum entstanden für urbane Produktion, lokale Fertigung, gemeinsames Arbeiten und vor allem für echtes Machen. Dieser Platz für neue Energie schafft eine absolute Transformation der Innenstadt. Das Fabric bietet eine der bestausgestatteten Modewerkstätten Europas mit Hightech-Geräten, offenen Werkstätten und Raum für alle, die Mode lokal, ressourcenschonend und kollaborativ denken wollen. Es ist ein Ort, der die verborgenen Potenziale der Stadt sichtbar macht und eine Plattform bietet für Kreative, MacherInnen und Unternehmen, die neue Wege gehen. Zusammen mit Nino Drames, Programmmanagerin vom Fabric, spreche ich über das Konzept hinter dem Fabric, über die Idee, kreative Arbeit sichtbarer zu machen und darüber, wie dieser Ort hilft, verborgene Potenziale zu heben, neue Gemeinschaften zu bilden und die Stadt ganz neu zu denken. Es geht um Mode, aber nicht nur. Es geht um Stadt, Wandel, Zukunft und darum, wie viel Kraft entsteht, wenn man Menschen Raum zum Ausprobieren gibt. Aber hör am besten selber in diese Folge rein und lass dich davon inspirieren.
Hallo Nino, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Danke, dass ich da sein darf, Sabine.
Ja, total gerne. Und es wurde ja auch endlich mal Zeit, mal wieder hier eine Hamburger Institution zu interviewen. Ich hatte ja dieses Jahr schon ein paar, aber da gibt's ja tatsächlich noch viel mehr. Und da würde ich dich auch gleich einmal bitten, dich vorzustellen und was du so in Hamburg nämlich machst.
Ich bin Nino Drames. Momentan in erster Linie in der Funktion der Programmmanagerin vom Fabric Future Fashion Lab, zudem auch zuständig für Netzwerk, Kooperation und vieles mehr. Und nebenbei bin ich immer noch selbstständig und arbeite auch für die Modebranche, vor allen Dingen bei der Entwicklung von Konzepten und arbeite ganz viel im KI-Thema. Und eben auch, wie KI in der kreativen Szene implementiert wird und macht da ganz viel Wissensvermittlung und arbeite auch damit für Firmen. Das so grob.
Das, Das wusste ich auch noch gar nicht, dass du noch neben dem Fabric noch was anderes machst. Das ist ja auch noch mal spannend und top. Aber genau, heute unterhalten wir uns über das Fabric, das ja wirklich noch gar nicht so lange existiert in Hamburg. Und da würde ich dich einfach mal bitten, wie diese Idee von dem Fabric entstanden ist und was das Fabric eigentlich genau ist.
Das ist ein Projekt der Hamburg Kreativgesellschaft. Also wir sind Teil der Hamburg Kreativgesellschaft, was, wenn man das nicht weiß, die älteste und größte Kreativwirtschaftsförderung Deutschlands ist. Also hier wurde Kreativwirtschaftsförderung geprägt in Hamburg. Und die Kreativgesellschaft hat verschiedenste Programme. Ich habe, bevor ich jetzt fest für dieses Projekt angefangen habe, zu arbeiten, in verschiedenen Projekten als Freelancerin gearbeitet. Und in dem Zuge wurde ich angesprochen, ob ich Interesse hätte, für dieses Projekt mitzuarbeiten. Das ist eine Förderung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und ist bei uns beheimatet in der Immobilienabteilung, weil wir in erster Linie Innenstadttransformationen sichtbar machen mit diesem Projekt. Und da war eine der Ideen, ein modezentriertes Lab aufzubauen, das nachhaltige Mode unterstützt und fördert. Das war so der Grundgedanke, einen Ort zu schaffen, in dem von Design bis zur Produktion bis zum Verkauf nachhaltig Mode sichtbar gemacht wird. Also es war so die Grundidee. Und ich habe am 1. März 2024 damit gestartet. Und wir hatten das große Glück, dass wir eben mitten im Herzen von Hamburgs Innenstadt sitzen, und zwar zwischen Neuer Wall und Große Bleichen am Bleichenfleet und dort in der Galeria Passage netterweise ein total tolles Objekt auf 3 Etagen bespielen dürfen, direkt am Wasser. Und das in dieser Umgebung von ganz viel Luxusmarken und High Fashion, würde ich sagen.
Ja, nee, das ist auch echt eine tolle Location, finde ich. Also wie gesagt, ich kenne es tatsächlich früher noch, da war ganz, ganz früher, schon ewig her, auch mal so ein Café, Bar drin, ganz unten. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bei euch vorbeizukommen und auch mal zu schauen, was ihr da macht, weil ihr habt ja wirklich ein ganzes Sammelsurium, würde ich mal sagen, an unterschiedlichen Maschinen auch, die ihr anbietet für eure Mitglieder. Das fängt ja, glaube ich, bei der Knopflochmaschine an und endet irgendwie, keine Ahnung, habt ihr auch eine Druckermaschine oder so, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
Ja, wir haben also, eins der Aufgaben, die ich hatte, als ich angefangen habe, war, die Werkstatt einzurichten. Und das war schon auf jeden Fall eine große Aufgabe. Ich hatte das große Glück, dass mir einige Werkstätten die Türen geöffnet haben, vor allen Dingen die Universitäten und die HW. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und kannte es natürlich aus meinem eigenen Studium heraus. Und die Idee war, einen Ort, also eine Werkstatt zu schaffen eigentlich, in der man nahtlos von der einen Produktionslinie zur nächsten wechseln kann, ohne dass man eine Produktionsstätte wechseln muss. Und wenn man so klassische Produktionsstätten kennt, dann ist es entweder dann auf eine oder wenige Produktgruppen spezialisiert und dann hört es auf. Also meistens klassische Nähmaschinen und Versorgungsmaschinen, Overlock, Coverlock, Bügelanlage, und dann hört es dann erstmal auf und dann kommt eine Knopflochmaschine vielleicht dazu. Wir haben auch noch einen Knopfannäheautomaten, dann haben wir Einfassbandmaschine, Zickzackmaschine, Ledermaschine, Zielsteppstichmaschinen, Heißluft, Schweißgerät, Druck, Knopfnietmaschinen, Stickmaschine. Und dann haben wir das große Glück gehabt, dass wir von Brother & Epson gesponsert worden sind für Druckmaschinen. Das heißt, wir haben Direktdruck für T-Shirts und Sweatshirts, dann Druck auf Folie, Sublimations-Metawarendrucker, dann haben wir 3D-Drucker, Lasercutter, wir bekommen eine CNC-Fräse. Ich hoffe, ich habe selber nichts vergessen. Ach so, wir haben einen Kalender, was fixiert und Plissés herstellt, und es wird auch noch weiterhin wachsen. Also wir haben eigentlich alles, was man braucht, um seine Designs und Ideen an einem Ort umsetzen zu können.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich das Schlaraffenland irgendwie für jeden Designer, für jede Designerin. Ihr habt das ja so ein bisschen aufgezogen, dass man Mitglied werden kann bei euch, damit man diese Maschinen nutzen kann. Kannst du dazu mal so ein bisschen was erzählen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt jemand gehört hat, was ihr wirklich alles anbietet, dass das total interessant und spannend für jemand anderes wäre und der oder die sich bei euch da gerne mal wahrscheinlich mal umgucken möchte.
Genau, also wir haben jetzt bis zum 30. April, wenn das dann noch aktuell ist, ein Open Call laufen für neue Mitgliedschaften, weil wir gerade wieder einen Schwung aufnehmen. Wichtig ist, dass man entweder ein laufendes Label hat oder wenn man gerade am Anfang steht, dass man ein Nachhaltigkeitskonzept, ein Portfolio und ein Wirtschaftlichkeitskonzept einreicht, sodass wir sehen, dass wir auch wirklich wirtschaftlich fördern können. Das ist, was natürlich in so einer Wirtschaftsförderung ist, schwierig ist, ist Hobby zu unterstützen, sondern uns geht es wirklich darum, dass die Labels das Werkzeug bekommen, wachsen zu können, was nicht immer einfach ist, gerade wenn man am Anfang steht, aber den etablierten Marken ein Netzwerk zu geben und durch das Netzwerk natürlich eine Sichtbarkeit nach außen zu bekommen. Und wir versuchen durch unsere Sichtbarkeit und unsere Kooperation dort noch ein größeres Netzwerk aufzubauen. Wenn man das uns schickt und wir sagen, hey, das ist, das passt in unser Konzept, das ist nachhaltig, das sieht vielversprechend aus, dann kann man bei uns Mitglied werden oder Member werden und bezahlt momentan noch, das wird leider mit dem Auslaufen der dem Förderzeitraum sich ein bisschen ändern, noch als kleines Label 60 Euro netto im Monat. Das wird jetzt nicht unglaublich viel steigen, aber es wird steigen müssen, weil die Fördergelder auslaufen zum Ende des Jahres. Und wir dann neu fördern müssen. Aber es steht leider noch ein bisschen in den Sternen, wie es weitergeht. Aber wir hoffen, dass es weitergeht. Es sieht nicht schlecht aus, aber ganz in trockenen Tüchern ist das alles noch nicht. Und dann kann man hier von Design über Showroom, über Produktion, also Werkstatt, alles mitnutzen. Und wir haben einen Pop-up-Shop, den man wöchentlich mieten kann, wo man dann seine Kollektion verkaufen kann, ausstellen kann, launchen kann. Man kann jetzt ein kleines Event machen, wenn man möchte. Und durch das Café, das angedockt ist an unser Projekt, haben wir natürlich auch interessantes Laufpublikum, das dann immer wieder reinkommt und sich das anguckt. Und so bekommen die Member sozusagen auf drei Etagen alles, was sie brauchen. Und wenn das passt, dann sind wir sehr happy, sie aufnehmen zu können.
Ja, also ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit. Und wenn man es dann runterbricht, wenn man diese Maschinen alle selber irgendwie sich anschaffen müsste oder leihen müsste oder so, finde ich, ist so ein Mitgliedsbeitrag ja wirklich, wirklich gut investiert auf jeden Fall. Und sag mal, Nino, du hattest eben von einem Nachhaltigkeitskonzept gesprochen, was dann die Designerin so einreichen müssen. Habt ihr bestimmte Kriterien, wo ihr sagt, okay, das läuft bei uns unter dem Thema Nachhaltigkeit und das wäre uns wichtig? Oder guckt ihr da von Fall zu Fall irgendwie euch das an und sagt, okay, das ist was Neues irgendwie, aber funktioniert auch? Und
ja, grundsätzlich gucken wir uns das erstmal Fall zu Fall an, weil es da ja auch wirklich unterschiedlichste Ansätze gibt, wie man arbeiten möchte. Wir wollen ja auch in der Nachhaltigkeit mit unterstützen. Das heißt, wenn der Ansatz so gut ist und wir unterstützen können, dass es noch nachhaltiger oder zirkulärer wird, dann ist das natürlich auch gern gesehen. Aber es muss sozusagen schon nicht auf konventionellen Wege produziert sein. Das heißt, entweder arbeitet man mit Materialien, die recycelt sind, die Deadstock sind, die eben nicht produziert werden müssen für die Kollektion. Oder es ist wirklich etwas, was in Deutschland produziert ist, Textilien, die nachhaltig hier produziert sind. Oder es sind Produktionsprozesse, die da mit einfügen, wie Made-to-Order, Pre-Order, On-Demand, also alles, was eben Vorproduktion ausklammert und Müllproduktion, dann zirkuläre Systeme zu sagen, ich designe ein Produkt, das ich wieder zurücknehme und das in Kreislauf zurückbringen kann. Und da helfen wir natürlich auch mit Workshops und Expertise, das besser implementieren zu können oder besser zu durchdenken, wenn der Ansatz da ist, dass es besser funktioniert. Also diese Kriterien, dann sollte man eben darauf achten, dass man vielleicht, wenn man eben ein Konzept hat, das noch besser durchdacht werden kann, mit uns ins Gespräch kommt und wir darüber nachdenken, was verbesserungswürdig ist und so weiter. Aber es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich, weil jeder anders ist und wir ganz viele Labels haben, die auch am Anfang sind und die gerne von der Uni kommen und dann nachhaltig produzieren wollen oder ein nachhaltiges Label sein möchten, wo die Nachhaltigkeit eigentlich immer mitgedacht wird und das Design im Vordergrund steht und wir dann gucken, wie man das umsetzen kann, weil das natürlich auch so ein bisschen die Zukunft ist und auch eben diese kleinen Labels gar keine Ressourcen haben, in diese großen Produktionen zu gehen und das eigentlich so ein bisschen die Zukunft ist und auch der Unterbau, um die Branche ein bisschen zu verändern und da versuchen zu helfen.
Ja, das finde ich ist auch noch eine ganz, ganz tolle Lösung einfach, ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man ja vom Studium auch manchmal dann, also nicht manchmal, dass man aus dem Studium kommt, eine tolle Idee hat, aber auch gar nicht weiß, wie man sie in die Praxis dann umsetzen soll. Und wenn ihr mit euren Erfahrungen, mit der Expertise dann nochmal kommt und da unterstützen könnt, ist das natürlich auch nochmal eine ganz, ganz tolle Handreichung. Habt ihr denn neben euren Mitgliedern dann so eine Art, Expertisen-Partner-Netzwerk noch? Oder kommt eure Expertise dann komplett so aus der Kreativgesellschaft oder habt ihr dann noch andere mit ins Boot geholt, andere Unternehmen?
Also wir arbeiten vor allen Dingen, was das angeht, also es ist ganz unterschiedlich. Also die Expertise kommt aus den unterschiedlichsten Ecken und Feldern. Hauptsächlich arbeiten wir mit den Hochschulen zusammen, also mit den Modehochschulen, vor allen Dingen mit zweien, die ganz viel Expertise mit reingeben. Wir bieten den Studierenden, den Masterstudiengängen zum Beispiel oder Bachelorstudiengängen, die Möglichkeit, unsere Werkstatt zeitlich begrenzt zu nutzen, damit das halt übersichtlich ist. Und dafür bekommen wir eben Expertise aus den Hochschulen in Form von Beratungsstunden, in Form von Open Classrooms, in Form von Workshops, die dann nicht nur unseren Membern zur Verfügung stehen, sondern der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, damit dort entweder Wissensvermittlung oder wirklich spezielle Beratung gegeben werden kann, also geholfen werden kann. Das ist so eine Hauptzusammenarbeit. Und dann gucken wir, dass wir aus den verschiedenen Bedürfnissen Personen kontaktieren, die eine große Expertise in diesem Feld aufweisen. Wie zum Beispiel, wenn es um 3D geht. Wir versuchen, neue Technologien zu implementieren. Die Member kommen oft mit diesem Wissen gar nicht hier an, weil es natürlich manchmal in den Hochschulen früher nicht gelehrt wurde oder jetzt zu kurz kommt und danach kein Zugang mehr dafür bereitsteht und dann versinkt das so ein bisschen im Alltag und man kommt da an diese Expertise nicht ran. Und da helfen wir zum Beispiel, indem wir ein Sponsoring mit Klo 3D haben, das eine virtuelle 3D-Software ist, in der man im 3D-Raum designen kann, Schnitte entwickeln kann, die man dann auch ausdrucken kann und sozusagen produzieren kann, dann ist der nächste Schritt zum Beispiel Blender zu lernen. Dann haben wir jemanden, der bei Airbus arbeitet zum Beispiel, uns 2 bis 3 Tage einen Workshop gibt zu dem Thema, dass man lernt, im 3D-Raum zu arbeiten, um dann auf dem 3D-Drucker Sachen ausdrucken zu können, um das in die Designs implementieren zu können. Und da gucken wir als Beispiel, aber da gucken wir immer, in welchem Feld, nach welchem Bedürfnis müssen wir wen ansprechen, damit es dort die größtmögliche Expertise gibt. Und das ist aus den verschiedensten Feldern. Also wir haben jetzt nächsten Monat zum Beispiel einen PR-Workshop, da geht es darum, dass man lernt, welche Grundlagen man im PR wissen muss, damit man selber PR machen kann, ohne dass man eine Agentur dafür beauftragen muss. Und weil man das Geld nicht hat, eine Agentur beauftragen zu können. Und dann lernt man in 2 Tagen, was ist dafür nötig, was muss ich machen, was sind die Grundlagen und sich dann selber sozusagen die Expertise anzueignen, nächsten Schritt machen zu können.
Ja, spannend. Also das hatte ich mich auch schon gesehen, dass ihr so euer Veranstaltungskalender sozusagen, der füllt sich ja auch, finde ich, immer mehr und mehr mit unterschiedlichen Themen, die ihr anbietet oder auch Vorträge und sowas. Einmal war ich ja auch schon mal bei euch, da ging es allgemein um nachhaltigen Konsum. Da hattet ihr so einen kleinen Panel-Talk da vorbereitet und das finde ich auch mal ganz schön. Das müsste sich dann ja auch wirklich, da kommen unterschiedliche Menschen dann wirklich dann auch bei euch vorbei und hören sich das an und mit dem man dann in den Austausch auch geraten kann. Und das ist ja ein bisschen auch wirklich dann bei euch, weil es dann auch so zentral gelegen ist, ist dann ja auch wirklich so ein Ort, wo man sich treffen kann und über diese Themen sich halt auch austauschen kann.
Genau, also vor allen Dingen ist es, also wenn wir jetzt darüber reden, Hamburg ist ja jetzt nicht bekannt für eine Modebranche, die hier irgendwie ansässig ist, wobei es nicht bedeutet, dass es keine gibt. Sie hat nur hier nicht besonders große Sichtbarkeit, wie zum Beispiel in Berlin oder in anderen, München ein bisschen oder in Düsseldorf traditionellerweise, wobei das auch nicht mehr so stark ist, sehr Berlin-zentriert inzwischen. Und das hat mir immer gefehlt und da hat auch der Ort gefehlt, diese Personen zusammenzubringen und zu sagen, hey, entweder arbeite ich in der Branche oder ich bin Mode interessiert oder ich bin nachhaltigkeitsinteressiert und würde gerne in Austausch kommen mit verschiedenen Personen, die sich damit auskennen und im besten Fall dann auch zu vernetzen und daraus Synergien entstehen zu lassen über das Fabric hinaus. Also im Grunde genommen machen wir gerade Pionierarbeit, indem wir eine Branche hier wachsen lassen oder überhaupt Fuß fassen lassen mit einer Sichtbarkeit intern und extern, was schon ein großes Unterfangen ist, was wir, glaube ich, am Anfang gar nicht so eingeschätzt haben. Und das sehr, sehr spannend ist, weil dort auch neue Leute dazukommen, die vielleicht nicht in der Bubble waren, die man vorher kannte und dadurch wirklich ziemlich spannende Projekte entstehen können, ziemlich spannender Austausch. Und wir eine Community aufbauen können, die es halt vorher nicht gegeben hat.
Ja, absolut, ja. Und diese Kooperation oder dieses Miteinander, das ist ja auch gerade so wichtig, weil alleine kann man das nicht alles irgendwie stemmen. Und was du auch vorhin halt so sagtest, okay, Innenstadttransformation, das ist ja auch gerade, finde ich, in Hamburg momentan ja auch wirklich kritisch. Da machen ja gerade auch so eine Mönckebergstraße einen Laden nach dem anderen wieder zu. Und das also das finde ich ist aktuell wirklich eine Herausforderung, da jetzt gerade Fuß zu fassen, dann noch sozusagen mit einer lokalen Produktionsstätte. Was habt ihr euch da dann so, ja, noch so überlegt, wo ihr sagt, okay, das sind Herausforderungen, aber das ist einfach wichtig, dass wir das anbieten, weil das ist wirklich die Zukunft oder wie könnt ihr da das noch weiter unterstützen, dass es noch mehr, ja, noch mehr Sichtbarkeit einfach auch erhält und dass es auch wirklich so angenommen wird?
Genau, also die Förderung ist ja betitelt als verborgene Potenziale. Das ist eine Förderung von dem Bund und dem Land, von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Und wir stellen sozusagen zwei dieser verborgenen Potenziale dar mit unserem Projekt, und zwar kreatives Arbeiten und urbane Produktion, um zu zeigen, dass Innenstadtbereich natürlich bisher mit textilem stationären Handel dominiert war, aber mit im Zuge der Veränderung von Handel und von Retail, der durch vorher schon, aber auch gerade durch die Pandemie mehr auf Onlinehandel sich verlagert hat, dass Innenstadt ja gar nicht mehr nur stationärer textiler Handel bedeutet, sondern eben, dass Freiräume entstehen, die neu besetzt werden müssen. Und eigentlich ist das ja das Interessanteste daran, zu sagen, naja, man kommt eigentlich zum Einkaufen in die Stadt oder traditionellerweise zum Bummeln, zum Flanieren, sich Sachen anzugucken, da die Notwendigkeit nicht mehr besteht, in die Läden reinzugehen, um wirklich etwas zu kaufen, wenn man es online machen kann, geht es ja da mehr um das Erlebnis. Und das erlebt man bei uns ja. Man hat ein Erlebnis, in dem man hier reinkommt und sieht, wie Mode produziert wird, was man ja gar nicht sieht, wenn man in einen Laden reingeht, um einkaufen zu gehen. Du weißt ja meistens gar nicht, wie deine Kleidung produziert wird. Meistens ist das fertige Kleidungsstück. Du weißt meistens nicht, woher das kommt, außer du guckst in das Etikett rein und guckst, in welchem Produktionsland das sozusagen hergestellt worden ist. Dabei weißt du aber auch nicht, wo die Sachen sonst so herkommen. Und eigentlich hast du, außer du hast mal in der Mediathek eine Doku über Kleiderherstellung oder Produktionsländern, keinen Einblick in das, was passiert, wenn man Kleidung herstellt. Und bei uns, dadurch, dass die Werkstatt gläsern ist und man, wenn man zu den Toiletten zum Beispiel geht, an unserer kompletten Werkstatt vorbeiläuft und die DesignerInnen beim Zuschneiden, Designen, beim Unterhalten, weil wir in den Maschinen sitzen, beobachten kann und sehen kann, sieht man erstmal den Produktionsprozess. Dann kann man oben dann auch sehen, was dann verkauft wird. Man hat sozusagen ein anderes Bild von Produktion, und das im Innenstadtbereich, wo eigentlich eben stationärer Handel beheimatet ist. Und damit geben wir eigentlich so einen neuen Impuls und sind auch auf jeden Fall die Paradiesvögel hier in der Ecke. Und mit unserem Konzept. Und wenn man hier oben im ersten Stock sitzt, dann guckt man rüber über das Fleet und sieht Burberry, Gucci, Dior und Prada. Ja. Man kann bei denen in die Läden reingucken. Und wenn man eine Straße weitergeht, kann man uns bei der Produktion zugucken. Und das ist einfach ein sehr besonderer Ort und ich glaube auch recht einzigartig in der Art und Weise, wie das konzipiert ist.
Ja, das stimmt. Das ist schon echt schön, da hast du recht. Weil viele Leute denken ja auch manchmal noch so ein T-Shirt, da sitzt irgendwo am Ende irgendwie eine Maschine oder das T-Shirt kommt aus der Maschine und wissen gar nicht, dass da tatsächlich Menschen noch dran sitzen und das nähen. Das ist ja auch so schräg, das mal zu visualisieren oder denen klar zu machen. Das hilft auf jeden Fall. Und wie du es auch sagst, mit dem Erlebnis, das ist auch, da muss sich auch tatsächlich was allgemein auch ändern, auch bei den, sag ich mal, normalen stationären Handel, nur noch Ware so einfach anzubieten, ohne irgendwie dem Kunden, der Kundin irgendwie ein Erlebnis zu schaffen. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube auch, dass viele ja gerade im Zuge der Transparenz auch mehr wissen möchten, was steckt dahinter. Also ich hoffe es einfach. Manchmal werde ich ja auch wieder dann enttäuscht, aber ich hoffe einfach, dass da das Wissen irgendwie im Vordergrund steht. Und gerade genau, Zuhörerinnen, wir nehmen gerade die Folge in der Fashion Revolution Week auf. So passt das eigentlich ja auch toll. Da geht es ja halt auch wirklich darum, who made my clothes? Und da kann man es dann bei euch wirklich sich mal schön ansehen und versteht auch die einzelnen Prozesse und wie aufwendig das halt auch wirklich ist, so ein Kleidungsstück einfach zu fertigen. Ne?
Genau, das ist nämlich gar nicht so einfach und so schnell, und dadurch, dass wir durch Fast Fashion dieses schnelle Einkaufen trainiert bekommen haben, ist diese Wertschätzung von der Arbeit, die da reinfließt, manchmal gar nicht sichtbar. Weil, also ich habe Mode- und Kommunikationsdesign studiert und der Lernprozess, eben ein Kleidungsstück erstmal sich auszudenken, zu designen, umzusetzen, also von der Idee ins 2D, ins 3D zu bekommen, ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. So, und auch ein T-Shirt ist nicht einfach so schnell gemacht. Es hat auch verschiedenste Komponenten, die ineinander passen müssen. Und dann muss die Passform gut sein und dann muss es sitzen und so weiter. Und welche Materialitäten benutze ich dafür? Also da geht schon viel Arbeit rein. Nur uns ist abtrainiert worden, diese Wertschätzung für Kleidung zu haben, weil es halt so einfach geht.
Ja, total. Und was ich bei euch ja auch dann ganz spannend finde, ihr habt ja wirklich die innovativsten Maschinen, wenn du jetzt halt aus vom 3D-Drucker und so sprichst, aber eigentlich ist ja sozusagen Schneiderei auch so ein ursprünglich über traditionelles Handwerk, dass wirklich diese beiden Komponenten auch miteinander verbunden werden, dass es nicht entweder oder ist, sondern dass man das super miteinander halt oder sich super ergänzen auch. Das finde ich halt auch ganz spannend.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Wir können das auch, gerade wenn wir über nachhaltige Mode sprechen, können wir das gar nicht voneinander trennen. Weil da natürlich durch die Menge und durch die Verarbeitung und durch die Materialitäten da ja noch mehr auch Handwerk immer noch involviert ist. Und das alles gar nicht voll automatisiert funktioniert. Und da wir ja eben diese Schnittstelle, ich nenne das immer, wir sind die Schule nach der Schule, also indem man sozusagen lernt, Label zu führen und wir diese Lücke schließen von, ich arbeite zu Hause auf dem Boden und mache meine Schnitte auf dem Boden oder auf dem Schreibtisch und nähe das an meine Haushaltsnähmaschine oder gerade noch eine Industriemaschine, die ich mir leisten konnte, zu, ich gehe, was weiß ich, im europäischen Ausland in die Produktion. Das ist ja ein großer Weg dazwischen und meistens hört es ja dann auf, weil man eben den Zugang dazu nicht hat, das produzieren zu können.
Ja, oder auch gar nicht so weit daran denkt oder sich das auch gar nicht vorstellen kann, wie es so funktioniert, auch glaube ich einfach. Ne?
Ganz genau, weil eben auch, welche Maschinen brauche ich für was? Also dann fängt der Rechercheprozess an, das weiß ich halt aus dem Abschluss auch so. Ich möchte gerne was auf Stoff geprintet haben. Den Print kann ich entwickeln, aber wo muss ich hingehen, um diesen Stoff bestellen zu können? Was kostet mich das? Die Ressourcen, die man dafür braucht, wie viel Zeit brauche ich, um das herzustellen? Also all diese Fragen, die nicht vorher beantwortet können, erst wenn man wirklich sozusagen dieses Thema, ich mache ein Label, ernst nimmt und dann anfängt zu sagen, ich muss es ja jetzt wirtschaftlich machen und wie mache ich das wirtschaftlich und wie kann das funktionieren und was muss ich tun, damit ich Geld verdienen kann damit, weil oft bleibt das bei Kreativen irgendwie ist das hinten, dann ganz hinten geschoben und wird gar nicht mitgedacht und dann wird die eigene Arbeitszeit nicht mitgerechnet und dann, oder die Arbeitszeit ist gleich null Euro, was ja gar nicht geht, das ist ja ein Minusgeschäft.
Ja, ja.
Und dann wird ganz viel Geld für Ressourcen ausgegeben, Materialien ausgegeben, dann wird die eigene Arbeitszeit nicht berechnet, dann wird versucht, nur so ein bisschen draufzuschlagen, damit die Leute es auch noch kaufen und dann ist es eigentlich nicht mehr wirtschaftlich. Und da müssen wir gucken, dass es halt eben Handwerk wird immer noch, gerade in so kleinen, für kleine Labels immer noch eine Thematik sein, aber wie kann man und mit welchen Maschinen und welchen Produktionsmöglichkeiten kann man eben unterstützen und was muss man mitdenken, damit es wirtschaftlich und rentabel wird?
Ja, genau. Ja, hört sich richtig gut an, finde ich. Und hast du sonst irgendwelche Projekte oder Kooperationen, zum einen, wo du sagst, oh, die würde ich gerne mal ins Fabric einladen oder mit denen zusammen irgendwie was arbeiten, dann können wir auch einen Aufruf starten. Oder hattet ihr schon mal eine Kooperation, wo du sagst, die war richtig toll, das hat den Mitgliedern ganz viel gebracht oder es hat so einen Spaß gemacht irgendwie. Da kannst du gerne noch mal ein bisschen was teilen.
Also
viele wahrscheinlich.
Viele und natürlich auch eine große Wunschliste und dadurch, dass wir immer noch am Anfang stehen, also wir sind ja erst seit September so mit Programm und Werkstatt vollkommen im Einsatz. Und dann gab es natürlich noch Weihnachtsferien dazwischen und im Januar und da ist natürlich nicht so viel passiert und natürlich sind so Prozesse mit großen, also wir sind da in Gesprächen mit auch mit großen Unternehmen, aber also da sind auch Prozesse sehr langwierig, bis man zu einem Ergebnis kommt oder zu einem Projekt kommt. Deswegen ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Eine große Kooperation, die jetzt gerade vor 2 Wochen endgültig unter Dach und Fach gekommen ist, ist, dass wir Partner von der Fashion Council Germany sind.
Ach,
und
cool.
Die Member vom Fabric, also wir sind gegenseitig Mitglied. Mhm. Und werden da natürlich sehr viel unterstützen. Damit wird der Standort Hamburg natürlich mehr unterstützt. Und die Fashion Council hat einen Ort, in dem wir in gemeinsamer Kooperation interessante Dinge machen können und ins Leben rufen können. Da sind wir auch schon in Gesprächen. Das ist, glaube ich, relativ toll, dass wir da zusammenarbeiten und da werden bestimmt spannende Sachen entstehen. Das steht schon mal fest, das darf ich jetzt auch endlich sagen, weil seit Monaten machen. Dann haben wir jetzt ganz frisch eine Kooperation mit dem MKG, mit dem Museum für Kunst und Gewerbe, wo wir zusammen ein Programm machen werden. Da darf ich auch noch nicht ganz viel zu sagen, aber es wird im Sommer stattfinden und es wird ganz spannend sein. Und da sind wir auch ganz aufgeregt, dass wir gemeinsam hier Veranstaltungen stattfinden lassen können. Was eine der ersten Kooperationspartner war und wirklich sehr fruchtbar ist Hanseatic Help. Mit denen arbeiten wir in verschiedensten Formaten miteinander und es ist wirklich, es macht sehr viel Spaß und es hilft auch, glaube ich, beiden Seiten sehr. Und da haben wir 2 bis 3 Formate schon entwickelt und sind da wirklich in sehr regem Austausch, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Dann all die Partnerschaften, also die Sponsorings, die uns gesponsert haben, bevor es diesen Ort überhaupt wirklich gab und daran geglaubt haben, bevor wir irgendwas vorzuweisen hatten, ist natürlich super. Mit denen sind wir auch in Gesprächen, gewisse Thematiken zu erarbeiten und Formate zu entwickeln. Aber wir sind halt in vielen Dingen gerade noch in Entwicklungsprozessen. Ich wünsche mir, also ich war vor 2 Wochen in Borås in Schweden mit dem Designzentrum, was auch ein Teil der Kreativgesellschaft ist. Mhm. Und wir hatten eine unglaublich tolle Woche dort. Und ich durfte einen Einblick bekommen in eine Denkweise, die viel innovativer und zukunftsgerichtet ist, als die wir hier haben, vor allen Dingen im textilen Sektor. Und die arbeiten ganz aktiv mit ihren Vertikalen, um nicht zu warten, dass die Vertikalen etwas implementieren, sondern dass die Universitäten und Initiativen anfangen, Konzepte zu entwickeln, die die Großen dann implementieren, sozusagen. Es geht dann von unten nach oben und dadurch entstehen natürlich sehr interessante Projekte und das wünsche ich mir eigentlich auch hier, also gerne in Hamburg und deutschlandweit. Ich würde gerne ein bisschen mehr mit den Vertikalen an Projekten arbeiten. Was auch vielleicht spannend ist, ist, dass das Jupiter schließt ja leider und die Microfactory der Fab City von der HSU, also von der Helmut-Schmidt-Universität, zieht bei uns ein. Und unser Maschinenpark wird mit ein paar Maschinen vergrößert von denen und da wird es auch neue Ansätze und Zusammenarbeiten geben, um eben neue Technologien für Produktion zu entwickeln, eben 3D-Druck vor allen Dingen, Lasercutting. Wir werden eine CNC-Fräse haben, sodass man, dass die Member und auch die Universitäten in Kooperation hier ein bisschen forschen können und neue Konzepte entwickeln können. Das ist so ein bisschen der Status quo. Aber da sind auch noch Gespräche, bevor wir das nicht ganz eingetütet haben, kann ich das, glaube ich, noch nicht sagen. Aber sobald es auch eingetütet ist, wird man das auch also zu hören bekommen.
Ja, aber da sind ja echt spannende Sachen bei euch unterwegs. Also von daher, ihr müsst ja weitermachen. Das kann ja gar nicht anders sein irgendwie. Also
ja, müssen wir auch. Ich brenne ja für die Sache. Und ich glaube, dass der, also ist schon, also ohne jetzt flexen zu wollen, haben wir hier schon relativ in kurzer Zeit Superlativen geschaffen.
Ja.
Wir sind die bestausgestattete Werkstatt Europas, die frei zugänglich ist. Da kommen auch noch Maschinen hinzu. Wir haben unglaublich gute Kooperationen jetzt schon. Und Berlin kommt so langsam auf uns zu, die natürlich so das sehen. Und so ein Space gibt es dort in der Form nicht. Die haben das vorn Fashion Hub, aber die sind mit der Microfactory eher im Strickbereich unterwegs und wir sind ja viel weiter oder ja weit gefächerter aufgestellt. Und da sind wir auch gerade im Gespräch mit einer anderen Plattform, mit denen wir kooperieren wollen. Da treffen wir uns nächste Woche und das Netzwerk erweitert sich jetzt langsam nach Berlin und wir haben wirklich eigentlich etwas, was es so in der Form nicht gibt. Egal, wer hier ist und sich das anguckt, ist total begeistert und auch in Schweden waren die, oh mein Gott, das ist ja total toll, wobei deren Universität, also da bekommt man Tränen in den Augen, was die alles haben. Das ist so toll und so innovativ und so krass, was die mitbringen und trotzdem sind die sehr begeistert gewesen von unserem Projekt und wir werden auch da weiter mit denen arbeiten. Da sind wir auch am Überlegen, wie wir kooperieren können mit Schweden und mit Büros. Und egal, also da ist es eigentlich von meiner Seite aus der Konsens da, dass es bleiben muss, weil wir wirklich einfach etwas Neues schaffen, was es in der Form nicht gibt. Und ich glaube, dass der Konsens da auch ist, aber ganz genau ist es noch nicht fest, wie wir weiter gefördert werden.
Okay, wir drücken die Daumen, aber ich glaube, das ist wirklich gar nicht notwendig irgendwie. Also für mich steht das auch irgendwie fest, dass ihr auf jeden Fall bleiben müsst. Und ich muss so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken.
Ja, klar.
Genau. Hast du jetzt sonst irgendwas noch, was du gerne den ZuhörerInnen noch mitteilen möchtest, was wir jetzt nicht irgendwie besprochen haben? Gibt es da noch irgendwie was, was noch auf unserer Liste fehlte?
Also ich wünsche mir, dass ihr uns besuchen kommt. Es gibt so viele unterschiedliche Thematiken, die wir hier anbieten, von wirklich, wir haben Nachtflohmärkte, wir haben Stoffmärkte, wir haben Abende, wo wir Videos angucken von Kollektionen, die wir gemeinsam analysieren, zu Talks, zu dem Open Classroom von den Hochschulen, wo man Vorlesungen sich anhören kann, zu verschiedensten Workshops, die auch offen sind für die Öffentlichkeit, wo man sich anmelden kann. Spread the word. Es ist wichtig, dass wir Sichtbarkeit bekommen in Hamburg und dass man weiß, dass es uns gibt und vielleicht kommt man einfach nur im Sommer auf unsere Terrasse und trinkt einen Kaffee, der auch wunderbar ist hier und lernt uns kennen. Das würde uns, glaube ich, viel bedeuten.
Ja, ich glaube, das machen jetzt auch ganz, ganz viele. Also das war nochmal ein schöner Aufruf. Und genau, du hast jetzt, glaube ich, auch noch eine kleine Frage für mich vorbereitet.
Ja. Ich würde gerne von dir wissen, ob du schon als Teenagerin nachhaltig konsumiert hast oder ob du da auch ein Bewusstsein schon hattest, was du einkaufst und was du trägst.
Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her tatsächlich mit dem Teenager-Dasein. Aber so das Thema nachhaltig hatte ich da damals tatsächlich noch nicht so bewusst. Aber ich habe halt, weil meine Mutter war Schneiderin, habe ich auch schon ziemlich früh damit angefangen, mir meine Klamotten dann selber zu nähen. Und hatte dann auch damals, genau, ein Schulpraktikum, da gab es damals nicht bei mir an der Schule, wo ich war. Aber ich habe tatsächlich dann in den Sommerferien, habe ich 2 Wochen ein Praktikum gemacht bei Lucia in Lüneburg. Damals so, habe alles da durchlaufen. Und dann war für mich irgendwie klar, dass ich halt Modedesign machen möchte. Und wie gesagt, meine Nähmaschine hatte ich dann auch schon ziemlich früh. Und ich kann mir das mit den Maschinen halt auch bei euch oder bei euren Mitgliedern auch so gut vorstellen, dass die sich da wirklich dann so voller Freude darauf stürzen, weil ich weiß noch, als ich meine erste Overlock-Maschine auch hatte, die so vieles dann vereinfacht hat und man irgendwie so schnell damit arbeiten konnte und sauber und so. Das hat so einen Spaß gemacht, wie man sich mit so einer Maschine irgendwie anfreunden oder begeistern kann. Also das waren so meine ersten Steps, glaube ich, dann so Richtung Nachhaltigkeit oder halt einfach selber was kreieren und selber fertigen, das Gefühl dafür zu bekommen, wie aufwendig sowas ist, wenn man vielleicht sogar im Schnitt noch selber rumbastelt oder dann halt, wie gesagt, erst zuschneidet, dann das versäubert und zusammennäht und hier nochmal was fittet und nochmal was ändert oder so. Ja. Weil Second-Hand-Kleidung war damals auch noch nicht so. Das war nicht so beliebt, sag ich mal. Oder auf dem Flohmarkt dann halt so, das dann eher schon. Aber Second-Hand-Shops waren dann noch nicht, bei mir noch nicht so gang und gäbe, muss ich sagen. Aber das selber nähen, das habe ich damals tatsächlich immer schon sehr gerne gemacht. Mache ich jetzt leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr so viel. Meine gute alte Pfaff habe ich immer noch. Aber ja, ich finde, es entschleunigt auch auf jeden Fall und macht immer noch viel Spaß, wenn man da mal Zeit hat, die endlich wieder mal zu nutzen.
Ja, ja. Das hört sich ganz, ganz klassisch nach dem klassischen Weg, jeder, die Modedesignerin, die in der Pubertät angefangen hat,
absolut,
zu nehmen. Das ist so, ich kenne eigentlich nur Leute, die mir genau diesen Werdegang erzählt haben. Und ich hab Secondhand eingekauft und habe geupcycelt ganz viel.
Ach ja,
das war so mein Einstieg.
Ja, auch schön. Ach cool, Nino, das war sehr, sehr schön. Das war ein tolles Gespräch.
Danke.
Ich glaube, ZuhörerInnen haben auch einen ganz tollen Eindruck bekommen vom Fabric und ich hoffe jetzt, dass ganz viele bei euch mal vorbeikommen oder zumindest auch zu den Veranstaltungen gucken. Ich werde das in den Shownotes natürlich verlinken und dann drücke ich natürlich trotzdem die Daumen, obwohl ich glaube, es ist nicht notwendig, dass es weitergeht, weil ich finde auch diesen Förderungsnamen so toll, verborgene Potenziale, und das ist es ja definitiv. Von daher bin ich mir sicher, dass das auf jeden Fall bestehen bleibt bei euch.
Oh, danke. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, total gerne. Das wurde ja auch endlich mal Zeit. Und genau, vielen Dank nochmal, Nino. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend und wir hören voneinander.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Dann tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Kaum zu glauben, dass das Fabric erst seit September 2024 aktiv ist. In so kurzer Zeit ist dort bereits unglaublich viel passiert und zahlreiche Projekte wurden erfolgreich umgesetzt. Der Open Call für neue Mitglieder ist zwar schon vorbei, aber du kannst dich selbstverständlich weiterhin im Fabric bewerben, wenn du ein entsprechendes Nachhaltigkeitskonzept für dein Projekt ausgearbeitet hast. Dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.